Ja, hallo Philipp und Matthias. Schön,
Hallo.
dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde vielleicht anfangen damit, dass ihr einfach mal euch ganz kurz vorstellt und zwei, drei Sätze zu euch selber sagt.
Ja, gerne.
Mit dir an, Philipp.
Ja, gerne. Ja, also Philipp Schulte, 35 Jahre alt, verheiratet und habe Informatik studiert an der FAW und vor 6,5 Jahren mit Matthias zusammen das Unternehmen gegründet.
Ja, ich bin Matthias Leonhardt, 40 Jahre alt, auch verheiratet.
Bald wirst du Vater. Darf man das hier sagen?
Richtig, ja,
Das
stimmt. Das ist
ist schon okay in einem,
mein
ne?
persönliches Highlight im Moment.
Neben der Firma. Die kommt ganz kurz dahinter.
Okay, dann fangen wir doch mal an mit den Anfängen von P&M. Ihr habt ja gemeint, das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her. Und ihr habt euch damals im Studium kennengelernt. Wisst ihr noch, wann ihr euch da zum ersten Mal gesehen habt oder wie ihr euch kennengelernt habt?
Ja, also wir haben ja vorher noch PTL gemacht. Also wir haben noch nicht richtig studiert, sondern wir haben noch eine Berufsausbildung gemacht und da haben wir uns im Englischkurs, glaube ich, kennengelernt. Da war Matthias halt ganz gut und ich war ganz schlecht. Daran kann ich mich gut erinnern. Aber er fand das damals schon beeindruckend, wie fleißig er war. Und ja, das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns wirklich gesehen haben, ne?
Ja, richtig. Ne? Und du hattest mal gesagt, ich war für euch immer so der Streber gewesen. Ihr wart so für mich mal die Coolen. Ich wollte mal gerne mit euch mal rumhängen.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr dann beschlossen habt, gemeinsam eine Firma zu gründen? Ich meine, das klingt jetzt noch nicht.
Das klingt jetzt nicht so,
das ist
so ein Unternehmertyp,
ne?
Nee, richtig. Also, da ist dann auch ein bisschen Zeit vergangen. Ich hatte das erste Mal gesehen haben und bis wir dann gegründet haben, das sind bestimmt 4 Jahre, 4, 5 Jahre vorbeigegangen. Ja, wie es kam es denn dazu? Wir haben dann relativ schnell uns angefreundet und haben auch gleich gemerkt, das passt irgendwie ganz gut. So, zum einen, was wir halt, wie wir so charakterlich ticken und wie gesagt, fachlich waren wir beide zumindest, was den Informatikteil angeht, im Englischen ist er immer noch besser als ich, waren wir schon gleich auf und haben dann für AstraZeneca viel gearbeitet. Also da hatte Matthias schon einen Job während des Studiums und da ist dann eine Stelle frei geworden und dann haben wir da halt 2 Jahre zusammen gearbeitet und haben da halt auch schon gemerkt, so können sie aufeinander verlassen, wir ergänzen uns halt ganz gut. Und das war eigentlich so der Grundstein im Wesentlichen, wo wir gemerkt haben, okay, vielleicht können wir uns auch noch eine weitere Zukunft zusammen, beruflich zusammen vorstellen.
Ja, super.
Genau. Wobei, also da haben wir halt angefangen zusammenzuarbeiten und dann gab es noch so einen Moment auch, wo wir eine Anfrage bekommen haben von dem Ex-Marketing-Chef von Libri.de, das ist halt ein Freund von mir. Und die wollten im Zuge des Relaunches von Libri.de, das wurde umgebrandet zu ebook.de, sollte da ein Gewinnspiel programmiert werden. Und das war quasi ein Pac-Man-Spiel im CI von ebook.de. Das war so die Idee dahinter. Und das sollte damals halt noch, das ist dann wirklich jetzt 7, 8 Jahre her, war damals die Anforderung, das in Flash noch umzusetzen. Das macht heute keine Sau mehr. Ja. Und wir haben gesagt, ja klar, machen wir, wollen wir. Und war auch für unsere damaligen Verhältnisse ein relativ großer Auftrag, also sich irgendwie 8, 9, 10.000 Euro oder so. Und vorher haben wir immer nur freiberuflich und als Werkstudent quasi gearbeitet. Das war dann schon für uns eine große Hausnummer. Und das Problem war aber tatsächlich, dass wir keine Ahnung von Flash hatten. Also wir haben noch nie in Flash irgendwas programmiert, waren da aber schon selbstbewusst, dass wir gesagt haben, okay, das trauen wir uns schon zu, uns einzuarbeiten. Und dann war es tatsächlich so, dass wir halt tagsüber für AstraZeneca gearbeitet haben, so ein bisschen studiert haben. Und dann abends, wenn wir halt fertig waren, haben wir dann ab 18 Uhr halt bei mir in der WG uns getroffen und dann haben an dem Projekt gearbeitet. Und ich glaube, das war dann irgendwie auch 1 Monat oder 2, wo wir dann einfach immer jeden Tag bis um 12 irgendwie auch bei mir saßen und halt geackert haben. Und am Ende des Tages war der Kunde halt happy, hat alles super funktioniert und ist auch nochmal ein Grund mehr, vielleicht darauf eine Agentur auszugründen, die halt dann solche Dienstleistungen anbietet.
Das war ja nun ein Spiel quasi, euer erstes gemeinsames Projekt. Aber Spiele möchten nicht speziell interessiert, es war eher die Entwicklung an sich von egal was erstmal.
Ja, also Spiele, ich habe früher gerne gespielt, spiele auch jetzt ab und zu, aber so als Business Case, also Spiele selber zu entwickeln, fand ich immer ätzend, weil hohes Risiko, sehr komplex. Und sehr viel Aufwand auch. Und dann kommt am Ende halt ein Spiel raus, was jetzt auch für die Gesellschaft nicht den allergrößten Value hat. Von daher fand ich immer so die Sachen, die irgendwie auch wirklich was bewegen, ne? Die Prozesse irgendwie effizienter gestalten oder wirklich Mehrwert schaffen für Unternehmen, habe ich immer schon ein bisschen mehr getriggert als Unterhaltung zu programmieren.
Ich fand tatsächlich damals gerade Spiele im Programmieren interessant. der gesellschaftliche Mehrwert hat mich dabei nicht so interessiert, sondern ich war einfach davon fasziniert, Grafiken sozusagen zu animieren durch Programmierung. Ne? Also vor allem so natürlich so 3D-Grafiken. Das fand ich total toll. In die Richtung wäre ich damals möglicherweise auch gerne gegangen. Hier und da hat uns das aber auch ja schon berührt.
Also spannend fand ich es auch mal, gesehen, was für ein riesen Aufwand da passieren muss, um halt irgendwie eine kleine Animation zu programmieren. Da denke ich mir, boah, nein, danke.
Wie kam es denn eigentlich zur Namensfindung? Also P&M steht ja für Philipp und Matthias.
Ja, wie kam es dazu? Ne? Also erstmal ist ja in der Agenturszene jetzt, glaube ich, nicht unüblich, dass der Agenturname irgendwie mit dem Inhaber was zu tun hat. Oft sind es aber tatsächlich eher die Nachnamen und nicht die Vornamen. Warum wir jetzt die Vornamen nochmal? Wir haben halt ein paar Sachen ausprobiert, P&M, M&P und P&M. Klang irgendwie ganz harmonisch so und ist ja auch so ein bisschen nahbarer, wenn es die Vornamen sind und nicht vielleicht die Nachnamen.
Ich glaube, wir hatten auch mit Nachnamen experimentiert, aber ja, angefangen wird es persönlich.
S und L wäre es dann gewesen, oder L und S ist auch nicht so schön. Ne?
Es klingt irgendwie ganz gut und also lässt sich gut sprechen. P&M ist besser als M&P. Ja. Ja, und es ist einfach persönlich, ehrlich und direkt. Keine Ahnung. Wir wollten ja, glaube ich, auch da quasi auf den Punkt damit kommen, dass unsere Dienstleistung im Prinzip die Umsetzung von Anforderungen ist. Wir wollen uns damals nicht die Kreativität sozusagen auf die Fahne schreiben. Wir wollten eigentlich als Programmierer unsere Dienste anbieten. Deswegen war das für uns nicht besonders relevant, einen super ausgefallenen kreativen Namen zu haben, sondern wir wollten einfach sagen, wir können alles programmieren, wir sind Philipp und Matthias und geben uns eine Aufgabe, wir legen los.
Ja, dann machen wir mal einen kleinen Sprung zu heute. Jetzt so nach 6,5 Jahren ungefähr steht P&M stabil da, sehr stabil würde ich sagen, mit 30 Mitarbeitern, wächst und wächst. Wie kam das? Wie geht das so schnell? Warum funktioniert das so gut?
Ja, wahrscheinlich nicht ganz einfach runterzubrechen, aber ein wichtiger Grund ist, glaube ich, dass Matthias und ich halt uns sehr gut ergänzen. Ne? Also auch charakterlich, ich glaube, jeder Mitarbeiter kann sich entweder mit mir ein bisschen mehr identifizieren oder auch mit Matthias. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Bei einem von uns beiden findet er auf jeden Fall was. Und dann ist es halt auch so, dass es in dem, was wir natürlich anbieten, also die Dienstleistungen, die wir anbieten, sind natürlich auch gefragter denn je. Ne? Also wir können halt wirklich diverse, verschiedenste, komplexe Systeme entwickeln. Wir können halt auch mit beraten. Das gibt es ja auch dann selten. Also entweder hast du halt dann wirklich gute Entwickler, die aber eigentlich wenig Lust auf Kommunikation haben. Oder du hast das Kommunikationsmonster, was auch halt total kann. Aber da fehlt dann oft so ein bisschen das technische Verständnis. Und das, was Matthias und mich dann halt schon ein bisschen ausmachen, dass wir halt diese beiden Sachen auch nicht perfekt können, aber schon auf einem relativ hohen Level. Und das hilft natürlich, ne, neue Aufträge dann auch zu akquirieren. Das sind zumindest zwei Gründe. Also, es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Aber
insofern gab die Auftragslage das hier. Jetzt ist noch die Frage, wie konnten wir von der Mitarbeiterzahl wachsen? Und da war tatsächlich der enge Draht zur Fachhochschule Wedel sehr hilfreich.
Stimmt, ja.
Ich hatte in der Anfangszeit noch eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wedel und hatte da auch schon immer einen recht guten Kontakt zu den Studierenden gehabt. Und hier und da konnte man dann eben mal fragen, ob der eine oder andere Lust hat, vielleicht einen Studentenjob bei uns anzunehmen. Und das sind dann eben die Mitarbeiter, die festen Mitarbeiter bei uns geworden mit der Zahl. Also wir haben von den ungefähr 30 Leuten, die wir sind bestimmt 60-70% von der FH Wedel.
Ein weiterer Grund ist auch, dass wir, glaube ich, schon auch relativ ambitioniert waren. Wir hatten in den ersten zwei Jahren ein bisschen Glück, dass wir gleich relativ große Projekte bekommen haben. Im dritten Jahr allerdings war es halt so, dass einer unserer ersten festen Mitarbeiter dann auch gegangen ist zu unserem ersten und damaligen größten Kunden, also Technik FMC. Und der stand im dritten Jahr da mit 7-8 Leuten und hatten eigentlich keine großen Kunden mehr. Ne? Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir uns halt ein Buch gekauft, das hieß Heiß auf Kaltakquise, kann ich ja allen wärmstens empfehlen. Und haben dann erstmal für uns festgestellt, dass das keine gute Strategie ist, nur ein, zwei Großkunden zu haben, sondern unseren Kundenstamm auch dann ein bisschen mehr zu diversifizieren. Und haben dann angefangen, tatsächlich Kaltakquise zu machen. Ne? Und das hat sich dann seitdem ja dann wieder besser entwickelt. Also dem ging es eigentlich nur noch aufwärts jedes Jahr tatsächlich. Und und war damals aber der Grundstein, um auch dieses breite Spektrum an Dienstleistungen, was wir heute anbieten, zu legen. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Da hätten, glaube ich, auch viele Dinge gesagt, oh, okay, fuck it, ich lasse mich wieder irgendwo anstellen und gut ist so. Ne? Also, ob ich jetzt sowas nochmal auch mitmachen würde, weiß ich nicht, aber das war damals schon, war das für mich relativ klar, dass es jetzt da weitergeht, dass wir einfach Gas geben müssen.
Ja, und im Prinzip hat uns das natürlich auch sehr geformt, insofern, als wir gar nicht uns auf die Fahne schreiben, wir entwickeln nur Online-Shops und das machen wir nur mit Shopware oder wir sind eine reine App-Agentur, sondern wir haben im Prinzip wirklich die Fahne in den Wind gehalten und geschaut, wohin werden wir durch die Kundenanfragen getrieben, also was wird gebraucht. Und das ist eigentlich auch immer noch eine Sache, die viel Spaß macht, weil man oftmals durch neue Kundenanfragen ja auch immer so ein bisschen neu überrascht wird, was man als nächstes umsetzen darf.
Genau, und dass wir das halt machen können, das liegt auch daran, dass wir beide irgendwie Informatik studiert haben. Ne? Das würde eine normale, klassische Agentur mit der BWL-Geschäftsführung halt im Prinzip eigentlich nicht so effizient machen können, weil die ja gar nicht wissen, welche Technologien sind jetzt irgendwie wichtig oder gut. Die lesen halt das so oberflächenmäßig, aber haben ja eigentlich keine wirkliche Ahnung. Und die bräuchten dann natürlich Leute, die das halt für die machen. Das ist auch nicht möglich, aber das geht eigentlich erst, wenn du dann auch schon eine gewisse Größe erreicht hast. So, ne? Für uns und gerade für die Entwickler ist das, glaube ich, hier auch ein USP, dass die halt mit verschiedensten Technologien dann auch zu tun haben.
Ja, stimmt. So ist es auch für unsere Entwickler immer sehr abwechslungsreich.
Ja.
Mal andersrum gefragt, wenn ihr nochmal von vorne anfangen würdet mit PNR, was würdet ihr dann vielleicht anders machen?
Ja, mit Sicherheit natürlich eine Menge. Ne? Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt nicht im Unternehmerhaushalt groß geworden. Ne? Ich bin in einem sehr sozialdemokratischen Haushalt groß geworden, wo Unternehmer eigentlich immer die Bösen waren. Von daher, als wir angefangen haben in der WG, hatte ich jetzt aber keine richtige Vorstellung, was das eigentlich genau bedeutet, ne? Und welche Skills eigentlich wichtig sind. So. Und von daher war das halt schon eine steile Lernkurve, die ja immer noch weitergeht. Von daher haben wir natürlich viele Fehler gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber
ich würde auch sagen, wir haben damals im Prinzip, war der Background, den wir hatten, dass wir damals im Prinzip programmieren konnten und reden. Und das, was wir sozusagen noch dazugelernt haben jetzt in dieser Zeit, dass man eben irgendwie Vertrieb aufbauen muss, dass man irgendwie so ein bisschen diversifiziert, dass man sich kompetent einfach mit Menschen umgehen kann, dass man Projektmanagement, dass man hinsichtlich Organisation und Struktur da auch was aufbauen muss. So, das war alles Learning by Doing. Wir sind eigentlich mit dem Programmierer Vorkenntnis gestartet und das war auch ganz solide, würde ich sagen. Aber alles das Drumherum, was es braucht, um ein Unternehmen zu haben, das war Learning by Doing. Und wenn wir es jetzt nochmal neu machen würden, dann könnten wir das sozusagen gleich schon mit nutzen. Und insofern würde ich auch sagen, würden wir ein bisschen was anders machen.
Wir haben ja das Thema schon ein bisschen gestriffen, aber ich würde doch nochmal gerne fragen, was für euch jeweils vielleicht der größte Vorteil daran ist, einen Co-Geschäftsführer zu haben.
Es gibt natürlich diverse. Ne? Also ich bin da, wie das auch alleine könnten, ich könnte das halt nicht. Also ich hätte, ich brauche halt jemanden, mit dem ich auf Augenhöhe über solche Sachen dann halt auch sprechen kann und habe auch keine Lust, das auf meinen Schultern alleine zu tragen. So, ne? Das ist dann ja schon viel Verantwortung und viele Probleme natürlich, die man auch hat, und umso größer man wird, umso mehr Probleme kommen dann auch. Also ist immer gut, wenn das sozusagen nur linear mit ansteigt und nicht exponentiell, das ist dann schon schöner. Aber du hast natürlich jetzt, ne, viele Personalthemen, Gehaltsthemen, Akquise, ne, Unternehmensweiterentwicklung, ne, was heißt das letztendlich hier für Werte haben, so, wie wollen wir eigentlich hier arbeiten, was ist okay, inwiefern ist Gleitzeit in Ordnung und so weiter und so fort. Also du kannst dich eigentlich 24/7 mit solchen Themen auseinandersetzen. Und wenn du das dann am Ende des Tages noch alleine entscheiden musst, so finde ich das schwierig und würde ich nicht wollen. Na, und Matthias wusste ich auch schon sehr, sehr früh natürlich den perfekten Co-Geschäftsführer halt auch gefunden, weil ich halt wusste, dass wir uns auf vielen Ebenen halt super ergänzen und dass das quasi ein Sechser im Lotto ist.
Oh, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, also ich wäre selber gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, mich selbstständig zu machen. Also für mich wäre es überhaupt keine Option, das alleine zu machen. Im Prinzip, muss ich auch ehrlich sagen, hast du mich vielleicht ein, zwei Mal unter den Tisch trinken müssen, bis ich gesagt habe, ja, lass es ausprobieren. Alleine hätte ich viel zu viel Respekt vor der Verantwortung. Also Entscheidungen zu zu treffen. Und ich würde sehr viel Zeit damit verbringen, über die Konsequenzen von jeder möglichen Entscheidung nachzudenken. Insofern ergänzen wir uns aber, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, recht gut insofern, als du sicherlich der Mutigere bist, der das alles ein bisschen mehr vorantreibt und ich vielleicht mehr so ein bisschen der vorsichtige Konservative, der einfach mal auch eine Minute länger braucht, um sich für oder gegen irgendwas zu entscheiden. Hm.
Wenn ihr euch den idealen Auftraggeber aussuchen könntet, für wen würdet ihr am liebsten mal ein Projekt durchführen und um was müsste es dabei gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt ja schon ein Projekt gemacht für einen öffentlichen Auftraggeber. Und wenn ich mir so die Bundesregierung angucke und was wir für Digitalisierung gerade tun und was wir da auch noch für Probleme haben und wie weit wir eigentlich schon hinten sind im Vergleich zu anderen Staaten, wie zum Beispiel die USA, finde ich es immer ganz erfüllend, tatsächlich für ein Startprojekt zu machen, weil wir da natürlich echt Nachholbedarf haben und man kann ja einmal zum Amt gehen und da irgendwas wollen, so, dann ist es oft mit Zettel und Papier und 4 Wochen vorher warten und so weiter und so fort. Also da gibt es liegt eigentlich auf der Hand, ne, da mal zum Digitalisieren und Gas zu geben und das wird halt auch einen absolut großen Wert schaffen. Von daher kann ich mit solchen Sachen, wo ich früher immer dachte, so, nee, nur hier freie Wirtschaft und hier Daimler als Kunden haben und so weiter, ist das eine Sache, die mir ganz viel Spaß macht und wo ich auch einen großen Sinn drin sehe.
Ja, interessant. Sehr interessant. Also kann ich total unterschreiben. Wenn ich jetzt an das Projekt konkret denken wollen würde, dann wäre das gerne irgendwas mit künstlicher Intelligenz, mit neuronalen Netzen, irgendwie sowas.
Oh, das machen wir jetzt ja auch, ne?
Ja.
Also ist dein Traum schon in Erfüllung gegangen. Wahnsinn, du hast es gut.
Auf der Website steht, dass die Mitarbeiter von P&M im Herzen Ingenieure sind. Was genau versteht ihr eigentlich darunter? Was wollt ihr damit aussagen?
Ingenieure, was denkt man bei Ingenieuren, dass sie eben analytisch vorgehen, Sachen hinterfragen, Kausalität in den Vordergrund stellen und nicht irgendwelche Hypothesen. Und wissenschaftliches Arbeiten, fundiertes Arbeiten. Und das ist eigentlich von Anfang an unser Schwerpunkt gewesen, da wir eben tatsächlich selber von diesen Aspekten so ein bisschen getrieben sind und eben nicht unbedingt die kreativen Köpfe sind. Diese ganzheitliche Beratung möchten wir natürlich auch gerne anbieten können. Deswegen haben wir uns ja auch Design und Konzept mit ins Boot geholt. Aber ursprünglich kommen wir tatsächlich eher so vom Technischen, Wissenschaftlichen.
Genau, und das soll auch der Anspruch bleiben für diese Agentur. Ne? Das kann man ja auch aufs Marketing und etc. übertragen halt. Ne? Also dass man wirklich guckt, was sind eigentlich die Gründe dafür und auf der Basis dann halt argumentiert. Ja.
Führungsstil, also wir haben jetzt schon darüber geredet, dass das alles so ein bisschen selbst entwickelt hat oder so, aber vielleicht blickt man da ja heute auch ein bisschen anders zurück oder hat seine Learnings gezogen. Würdet ihr sagen, ihr verfolgt da eine bestimmte Stilrichtung oder ein Motto, was den Führungsstil von Mitarbeitern angeht? Oder ist es vielleicht immer noch ein bisschen zusammen in der WG sitzen und zusammen was programmieren?
Nee, das gar nicht mehr. Das hat sich natürlich auch geändert. Ne? Also als wir noch so 10, 12 Leute waren, da kam es darauf an, ein guter Micromanager zu sein. So, und das konnten wir, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Wirklich den einzelnen Leuten konkrete Aufgaben zu geben, das dann zu überprüfen. Und okay, was machst du jetzt als nächstes? Das klappt mit 30 Leuten jetzt natürlich nicht mehr so super. Ne? Also wenn ich jetzt zu jedem irgendwie hingeben muss, oder was sehe ich, zu 20 Leuten, also man sagt ja, man kann eigentlich mehr als 8, 9 Leute managen im Prinzip. Und das war halt genau die Konstellation, als wir da so 10, 12 Leute waren, da war das so, okay, jetzt basiert natürlich alles viel mehr auf Vertrauen, auf der ersten Management-Ebene, die wir sozusagen unter uns haben jetzt. Und das will ich natürlich viel, viel mehr machen lassen. Und natürlich schon gewisse Mechanismen haben, um dann nachzuvollziehen, ob das irgendwie auch gut oder schlecht war, was sie gemacht haben, aber schon Vertrauen ist schon die Grundlage, glaube ich, um hier Spaß an der Arbeit zu haben.
Ja, Vertrauen und ich würde auch noch hinzufügen, eben immer noch dieses Arbeiten auf Augenhöhe miteinander. Es ist nicht so, dass wir die Chefs sind, die Ansagen machen, die dann befolgt werden müssen, sondern im Prinzip lassen wir uns auch gerne von jedem beraten und treffen gemeinschaftlich eigentlich die Entscheidung.
Genau. Das ist ja auch unser zweiter Core Value, ne? The best idea wins, das stimmt tatsächlich, ne? Dass man da keinen falschen Stolz haben sollte. Ne? Und ich glaube, das ist war ja früher ganz normal, ne? Wenn der Chef was gesagt hat, dann haben das alle gar nicht hinterfragt. So. Das macht in der heutigen Zeit, glaube ich, wenig Sinn. Und das versuchen wir auch zu leben.
Hört sich gut an. Gibt es denn konkrete Maßnahmen, die ihr ergreift, um die Mitarbeiter von PNM zu einem Team zu formen?
Wir haben natürlich bestimmte Veranstaltungen, die wir machen. Also wir haben einen Tech-Talk regelmäßig, wo dann einer einen Vortrag hält über ein Thema seiner Wahl. Das wird hier, glaube ich, ganz gut angenommen. Da gibt es dann halt so halt irgendwie Pizza und Bier, das wir halt sponsern. Dann haben wir ja noch, jetzt hatten wir gerade nur Sommerfest. Da hatten, glaube ich, auch einige Leute Spaß und man konnte sich mal ein bisschen besser kennenlernen als nur hier zwischen Tür und Angel oder halt dann in einzelnen Projekten. Naja, und es ist halt auch so, dass wir halt immer Team- oder projektbasiert zusammensitzen. Ne? Also das heißt, die Konstellation, wer jetzt neben wem sitzt, ändert sich durchaus auch mal. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass man halt nicht diese Gruppchenbildung hat, sondern dass die Leute dann auch nochmal jemand anders sehen. So.
Ich weiß nicht, irgendwo fühlt es sich einfach so an, dass es sehr automatisch entsteht. Also ich sehe uns irgendwo auch als Teil des Teams. Es ist ein sehr, sehr, sehr ungezwungenes Arbeitsklima bei uns, ein sehr angenehmes, positives, mit viel Austausch, man hilft sich gerne weiter und so. Und ja, insofern passiert es einfach. Das ist ein Teamgefühl.
Das ist ja implizit, wir müssen ja gar nichts tun.
Es geht gar nicht anders. Du kommst hier rein und musst dich sofort in irgendein Team integrieren und da mitarbeiten.
Na, optimal. Denken wir mal an die Zukunft von P&M. P&M bietet ja mittlerweile nicht mehr nur Entwicklungsleistungen in verschiedenen Bereichen an, sondern zum Beispiel Online-Marketing ist jetzt noch relativ junger Bereich. Mhm. Kommen da in Zukunft noch weitere Sparten dazu oder war das jetzt einfach ein logischer Schritt, der gemacht werden musste oder wie sehen da die Pläne aus?
Ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ne? Dass wir Online-Marketing dazugenommen haben, hat ja schon bestimmte Gründe. Vor allen Dingen, weil wir relativ viel E-Commerce machen und halt da festgestellt haben, dass es gutes Upselling ist, Online-Marketing da anzubieten, weil halt, wie gesagt, ein Shop, wenn du jetzt nicht Zalando oder About You bist, dann
kennt dich keiner, so, da musst du dann irgendwas für tun. Ne?
Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist gerade die Online-Marketing-Produkte, also wie hier Facebook, AdWords etc., natürlich auch sehr datengetrieben sind und man da auch eher ein analytisches Verständnis braucht als so ein brandgetriebenes Verständnis. Und das ist so von unserem Standing her, ist das natürlich eine ganz gute Grundvoraussetzung, um sowas dann auch authentisch anzubieten. Das klappt auch gut. Gibt es in Zukunft noch weitere Bereiche? Kann sehr gut sein. Aber wenn auch nur in unserem Kernspektrum, so, wo es halt wieder gute Synergieeffekte gibt. Also ein Beispiel wäre jetzt, Personalberatung mit anzubieten, aber nur für so einen IT-Bereich. Ne? Du hast ja auch die Situation, dass Mittelständler und auch größere Unternehmen vor der Herausforderung stehen, auch zu digitalisieren und wissen halt auch, dass sie Know-how aufbauen müssen in ihrem Unternehmen und halt dementsprechend Leute einstellen. Aber wenn du jetzt so einen CTO einstellst, haben sie oft nicht die Kompetenz zu entscheiden, kann der wirklich was oder ist er nur in der Lage, Buzzwords irgendwie halbwegs sinnvoll aneinander zu reihen. So, ne? Und das ist, glaube ich, schon ein Feld, wo wir helfen können. Aber das ist jetzt eher so mittelfristig. Im Moment sind wir ganz zufrieden, so wie es läuft und sehen da auch noch genug Potenzial, das weiter auszubauen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im Bereich Consulting, also Beratung, dass wir den noch etwas mehr ausbauen könnten im Moment. Klar, es ist natürlich im Prinzip auch immer Consulting und Beratung, wenn es um die Entwicklung geht, aber es ist im Moment doch sehr getrieben durch Entwicklungsaufträge, also Programmierdienstleistungen. Daran ist es im Moment noch immer gekoppelt, aber das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es sich davon ein bisschen lösen könnte.
Kommt dann irgendwann der Punkt, wo P&M wächst und wächst und wächst und ihr beide irgendwann gar nichts mehr mit Programmieren zu tun habt, so gar nichts mehr und dann seid ihr plötzlich die BWLer, die ihr nie sein wolltet?
Ja, interessante Frage. Also das jetzt operativ mit Programmieren ist jetzt auch schon selten, also ich mache das noch ab und zu, aber dann meistens, ja, dann ist es meistens auch notwendig und macht mir aber immer noch tierisch viel Spaß. Also ich glaube, das wird schon kommen, dass wir jetzt wenig mitprogrammieren. Fast vielleicht auch gar nicht mehr. Das kann schon gut sein, aber technologisch wollen wir schon immer mit dabei bleiben. Das macht uns auch Spaß. Ich weiß halt nicht, das ist eigentlich nochmal eine andere interessante Frage, inwiefern man eigentlich wirklich dann auch technologisch dabei sein kann, wenn man gar nicht mehr mitprogrammiert. Ich glaube, also ich finde schon immer noch, also wenn man wieder so ein bisschen mitprogrammiert, hat man schon so ein paar Haarfäden, ja, so war das und hier und da. Ne? Also dass man so diese Grundstrukturen vergisst, glaube ich nicht. Das ist ein bisschen so wie Fahrradfahren. Aber irgendwann muss man sich dann doch wahrscheinlich immer mehr auf den Senior-Entwickler verlassen, ne, dass er das einschätzen kann.
Das denke ich auch. Man ist eigentlich eher in der Recherche mit involviert. Aber welches Framework jetzt das Bessere ist, dafür muss man es auch einfach mal verwenden. Und das tun dann die Programmierer doch eher als wir. wer weiß, vielleicht, dass man am Wochenende mal seinen Laptop aufklappt und irgendwie eine Kleinigkeit programmiert, weil man da Freude dran empfindet.
Aus Nostalgie.
Dann. Aus Nostalgie.
Was könnte denn eurer Meinung nach die Überschrift dieses Interviews sein?
Eine erste Begegnung mit Philipp. Ein bisschen too much, ne? Eine erste, vor allem eine Begegnung.
Und auf jeden Fall danke ich euch für das Interview. War sehr interessant, sehr persönlich. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.